Unkraut vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt. Mit Profigärtner Matthias Schuh.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Gartenpodcast. Uns gegenüber sitzt Matthias Schuh, unser Experte, neben mir Sophie Laufer, meine liebe Kollegin. Mein Name ist Jan-Erik Lindner und heute geht's um das Thema Wasser im Garten, Teiche und Co.
Genau, ja, schönes Thema.
Finde ich auch. Ist es denn nicht eigentlich sogar sehr sinnvoll, so aus rein ökologischer Sicht, sich einen Gartenteich anzulegen? Weil je mehr Wasserflächen, desto besser ist es doch eigentlich für unser Surrounding, oder nicht?
Ja, ich würde sagen, es gibt ein gutes Gefühl, wenn man irgendwie Wasser im Garten hat. Also es ist einfach zur Natur, zum natürlichen Leben gehört irgendwie Wasser immer dazu. Ganz wichtiges Element. Und wenn man irgendwo auf seinem Grundstück sowas wie einen Teich hat oder ein Gefäß, wo Wasser drin ist, wo man vielleicht sogar Wassergeräusche hört und wo man weiß, das ist so der Quell des Lebens und da sind Insekten und Vögel und Menschen, die sich daran freuen, gibt das ein gutes Gefühl. Also ich finde es schön, irgendwie Wasserfläche im Garten zu haben.
Ist das ökologisch auch sinnvoll? Oder ja, darüber, kann man nichts bewirken?
Da kann man sich immer so ein bisschen streiten. Natürlich benutzen wir Wasser, was an anderer Stelle auch gebraucht werden könnte. Wiederum geben wir Wasser der Natur, Wasser und uns, was uns wieder dienlich ist und wie gesagt den Vögeln und Insekten auch wichtig ist. Von daher ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen und jeder muss da seinen Weg finden. Und wenn jemand sagt, nee, ist für mich kein Thema, ich will nicht noch zusätzlich irgendwie Wasser in ein Gefäß geben oder in einen Teich füllen und will das einsparen, ist das auch okay. Ich empfinde das als was Angenehmes. Es macht ein kleines Klima im Garten, es ist so ein bisschen Lebensfreude für Mensch und Tier und Pflanze und ich finde es einfach ja sehr sinnvoll und sehr schön, irgendwas Wasserähnliches im Garten zu haben.
So viel Wasser verliert doch so ein Gartenteich auch nicht, dass du ständig jetzt nachschütten müsstest, oder? Anders als vielleicht ein Pool, der beplanscht wird?
Da sind wir jetzt mitten im Thema. Das kommt darauf an, wie man es anlegt. Also, da gibt es so ein paar Sachen zu beachten, wie ich möglichst wenig Wasserverlust habe und wie ich vielleicht sogar mein Oberflächenwasser, also Regenwasser, dann für den Teich, wenn er dann irgendwann angelegt ist und im Laufen ist, da nutzen kann. Das ist schon ein Thema, aber es kann eben auch passieren, dass der Teich einen Leck hat oder dass ich ihn nicht schlau angelegt habe oder da so kleine Fehler gemacht habe und dann verliert er relativ viel Wasser und ich bin gezwungen, ständig Wasser nachzugeben. Denn wenn ich mich für einen Teich entschieden habe, dann soll es auch ein Teich bleiben und kein Loch, kein Sumpf oder kein Loch einfach nur. Ne? Das soll dann ja irgendwie auch als Teich weiter Bestand haben. Gerade wenn ich vielleicht sogar Tiere angesiedelt habe und Pflanzen, dann sollen die auch weiterhin dort leben können.
Aber deshalb unterhalten wir uns ja, um das zu lernen von dir, wie man das richtig macht. Gib uns doch mal so einen kleinen Einblick. Ich habe jetzt eine glatte Rasenfläche, möchte mir dort einen Teich hinwünschen. Wie gehe ich vor?
Ja, viele haben diesen Gedanken und sagen, ich hätte, so wie wir es jetzt eben erzählt haben, ich möchte gerne irgendwie Wasser im Garten haben und sehen da irgendwie eine Fläche und sagen, oh, so eine Rasenfläche ist ja auch nicht so besonders aufregend und vielfältig und ich möchte die jetzt umwandeln in einen Teich. Da würde ich immer sagen, immer Geduld haben. Geduld ist immer die Tugend des Gärtners, immer bei allen Dingen. Man muss halt schauen, dass man den irgendwo schlau anlegt, also was auch die Himmelsrichtung angeht, den Standort grundsätzlich. Was macht das für Einschränkungen? Also wenn ich vorher einen Rasen hatte, auf dem ich Fußball gespielt habe und mittendrin ist jetzt ein Teich, dann sagen vielleicht die Kinder, dann finde ich total blöd, also kein guter Platz. Oder müssen halt schauen, dass wir vielleicht nicht den Teich in die volle Sonne legen. Denn so Gewässer in voller Sonne, das bedeutet, das Wasser wird extrem warm. Ich habe wahrscheinlich eine sehr hohe Algenbildung. Also da muss man wirklich einen guten Platz aussuchen. Und da muss man sein Grundstück mal so anschauen und gucken, wo ist wirklich der beste Platz. Wie zieht der Schatten über den Tag, gerade im Hochsommer, wenn wir die höchsten Temperaturen haben. Wie sieht das aus? Wie zeigt sich das im Garten? Und dann würde ich vielleicht irgendwann sagen, so, das ist schon mal der richtige Standort. Die eine Ecke oder die andere oder mitten auf dem Rasen oder weiter vorne, weiter hinten. Und das erstmal gut aussuchen. Nicht einfach gleich mit Spaten und Schaufel losrennen und die nächstbeste Fläche irgendwie zum Teich machen, sondern wirklich gut überlegen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Viele haben das Gefühl, sie wollen das unbedingt haben, gehen in den Baumarkt oder Gartencenter, beschaffen sich die Utensilien und knolzen da an einem Vormittag irgendwie so ein Teich aus dem Nichts. Und das ist, glaube ich, oft der größte Fehler, dass man sich nicht vernünftig Gedanken gemacht hat. Also den Standort auszusuchen, ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste.
Sag mal 3-4 Kriterien für den Standort. Also das mit der Sonne hast du jetzt schon gesagt.
Mit der Sonne, also dass man wirklich nicht in der wirklich prallsten Sonne, wo man das Gefühl hat, also so, ich sag jetzt mal so, oft hat man ja so Südterrassen, wo man sagt, so, das ist ganz schön, wenn man auf der Terrasse sitzt und gleich das plätschernde Wasser, wenn man das will, mit so einer Pumpe und einem Stein kann man das ja irgendwie lösen. Das würde man da ganz gerne haben wollen. Meistens ist aber die sonnigste, offenste Fläche. Und gerade vielleicht, wenn man auch kleine Kinder hat oder so, oder Kinder, die spielen, also da kommen wir vielleicht auch noch zu, wie gefährlich ist das, was muss ich da tun. Und dass ich vielleicht nicht unmittelbar diesen Platz an der Terrasse habe, weil das meistens der sonnigste ist, der offenste, sondern dann vielleicht ein bisschen an die Grundstücksgrenze gehe und gucke, ist da vielleicht schon ein größerer Baum oder habe ich da ein bisschen vielleicht auch Schatten vom Nachbargebäude oder von irgendwas so. Das wäre schon besser, wenn der Teich nicht 12, 14 Stunden Sonne am Tag bekommt. Das wäre schon mal das Erste. Und das Zweite ist dann, also auch ein Kriterium ist eben die Ebenheit. Also das muss ja eine vage Fläche sein. Wasser bleibt halt immer in der Waage. Und das zeigt sich dann irgendwann, wenn ich dann irgendwie Teich in eine Schrägfläche lege, dann sehe ich eben, das Wasser läuft zu einer Seite runter. Also das muss ich immer wissen. Vielleicht sich mit Wasserwaage und einem Brettchen mal in den Garten stellen und gucken, wo ist eine einigermaßen ebene Fläche. Und wenn ich keine ebene Fläche habe so richtig, dann muss ich durch das Ausheben des Teichloches irgendwie das irgendwie schaffen, dass ich eine ebene Fläche hinbekomme, wo das Wasser auch tatsächlich mittig stehen bleibt. Und dann kommt es nachher darauf an, ob ich mir eine Folie benutze, ich quasi ein Loch aushebe und eine Teichfolie einlege. Oder es gibt auch im Handel so fertige, gegossene
Plastikformen
sozusagen, genau. Und die sind natürlich dann unflexibel. Das heißt, die muss ich dann ja wirklich eins zu eins dort einbauen und muss halt schauen, dass ich das möglichst in Waage mache, dass also nicht auf der einen Seite viel Wasser ist und auf der anderen gar nichts. Ähnlich wie man das beim Swimmingpool vielleicht auch machen würde.
Aber mit Folie oder so einer Wanne ist es ja dann lange nicht getan. Was brauche ich denn noch, wenn ich einen Teich anlegen möchte?
Also das sind ja diese beiden Dinge, die wir mit Kunststoff machen können. Also Folie und diese fertigen Wannen sind halt aus Kunststoff. Und es gibt auch die Möglichkeit, das mit Ton- oder Lehmziegeln zu machen. Das heißt, es gibt so fertig, meistens machen das dann die Profis, sondern die bringen so Lehm- oder Tonsteine mit oder Platten mit. Die werden dann quasi in das ausgehobene Teichloch gelegt, verlegt und werden dann verschmiert. Dann habe ich also ein natürliches Material. Das heißt, ich habe keinen Kunststoff, sondern ich habe wirklich eine, ja, wie das in der Natur auch wäre, dort, wo ein Gewässer ist, muss ja irgendwo eine undurchdringliche Schicht sein, eine feste Schicht Lehm oder Ton. Und sowas kann man eben auch machen. Das ist sehr aufwendig, auch sehr teuer. Aber dann hat man wirklich ökologisch gesehen wirklich das Perfekte. Ne? Das heißt, wenn später mal Wurzeln von Bäumen dort reinwurzeln, bleibt das trotzdem geschlossen und dicht. Und mir kann nichts reißen und nichts kaputt gehen und so weiter. Also das wäre die natürlichste aller Lösungen. Aber das ist natürlich noch nicht alles, das stimmt. Also ich baue dann irgendwie mir diesen Teich, eine Form. Dann ist es eben nicht wie beim Swimmingpool, dass ich da jetzt eine Fläche von 3x4 Meter irgendwie so glatte Wände schaffe, sondern man versucht natürlich immer, ja, die Natürlichkeit hervorzuheben. Das heißt, ich habe tiefere Stellen in meinem Teich, wo ich vielleicht sogar mal eine Seerose versenken könnte, die mal so 80 Zentimeter, vielleicht einen Meter tief ist sogar. Und dann brauche ich auch solche Flachzonen, wo eben Pflanzen wachsen können, die eben nicht in der Tiefe wachsen können, sondern so diesen Bereich zwischen trocken und nass ganz gerne haben, so Halbfeuchtbereich. Und das ist dann auch immer der kritische Punkt, was du sagtest, wenn das Wasser irgendwie rauszieht, wenn ich das also so verschwinden lassen will, also diese Kunststoffkante verschwinden lassen möchte, dann gebe ich vielleicht Erde über diese Kante und vielleicht Pflanzen und die Pflanzen ziehen dann irgendwann das Wasser raus und mein Teich ist ständig nur halb voll und ich muss da ständig Wasser reingeben. Das heißt, das ist immer der Knackpunkt, dieser Rand, den muss ich irgendwie so kaschieren mit Steinen oder mit hölzernen Materialien, sodass also da diese Kapillarkraft, diese Saugkraft nicht in den Garten zieht und ich den ganzen Randbereich ständig befeuchte und benässe und ständig Wasser nachgeben muss. Das sind so die wichtigsten Kriterien. So, das ist so das Entscheidende.
Dann habe ich jetzt ja so ein kahles Teil da. Das will ich ja so nicht haben. Wie gehe ich weiter vor? Pflanzen sofort kaufen oder erstmal gucken oder Stück für Stück? Und wenn ja, welche?
Ja, da muss man halt auch mal schauen, wie groß ist das Ganze. Also man muss immer schauen, wie ist das dann mit der Wasserfläche? Bleibt überhaupt viel Wasserfläche übrig? Also wenn ich mir so ein fertiges, gehen wir davon aus, wir gehen in den Baumarkt und kaufen uns so eine fertige Wanne. Die sind ja dann oft nicht riesig, so dass man die vielleicht noch mit einem PKW oder mit einem Anhänger transportieren kann. Die sind ja jetzt nicht 5x8 Meter groß, sondern das sind ja eher kleinere Gebilde. Und da muss ich davon ausgehen, dass ich relativ viel Randbereich habe und wenig Wasserfläche. Das wird auch so bleiben. Und dann suche ich mir halt Pflanzen aus, die mit dieser Situation gut klarkommen können, die auch dann mit diesem erwärmten Wasser ganz gut klarkommen können. Also je kleiner mein Teich ist, je weniger Wasservolumen, desto mehr wird sich dieser Teich im Sommer erwärmen. Und das kann eben nicht jede Pflanze vertragen. Und es gibt richtige Wasserpflanzengärtnereien. Und man kann natürlich im Gartencenter Wasserpflanzen kaufen, aber es gibt richtige Spezialgärtnereien, die Wasserpflanzen anbauen und verkaufen. Und da würde ich mich dann schlau machen und genau sagen, da und da ist mein Teich, der ist so und so sieht das bei mir aus und dann die entsprechenden Pflanzen dort aussuchen. Oder wenn man es ganz natürlich haben will, dann macht man relativ wenig und lässt die Natur walten.
Das wollte ich mir gerade fragen, kann man auch einfach abwarten?
Das kann man auch machen. Also dann wird es sicherlich nicht so farbenfroh und so schön, wie man das vielleicht aus der Hochglanz-Illustrierten kennt. Wenn man mehr dieses Biotop haben möchte und sagen, ich möchte da irgendwie, dass die Vögel da an Wasser kommen. Ich möchte gern, dass da Libellen vielleicht ihre Larven ablegen oder ihre Eier und später Larven ablegen können. Wenn ich das möchte, dann wäre vielleicht dieses Natürliche das Beste. Dann würde sich in deinem Garten genau das ansiedeln, was die Natur für diesen Standort speziell vorgesehen hat. Dann wäre das okay, aber das reicht uns meistens nicht. Das ist genauso wie im Garten, wenn ich sage, ich mache einfach mein Grundstück glatt und lass einfach wachsen, was wachsen will. Das reicht uns nicht aus. Ne? Wir wollen ja auch darin leben. Wir wollen das vielleicht auch ein bisschen damit angeben und sagen, guck mal, was ich für einen schönen Teich habe, wie ich mich darum kümmere, wie ich vielleicht da so einen kleinen Sprudelstein hinstelle und das so ein bisschen vielleicht, manche mögen das so asiatisch angetatscht mit so Kiesflächen daneben und noch so einem Fächer Ahorn, der sich dann über die Teichfläche legt und so. Also da kann man, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also da kann man alles Mögliche machen. Muss halt gucken, deshalb ja dieses am Anfang überlegen, was will ich damit? Möchte ich so eine etwas ausgeschmückte Vogeltränke und mir reicht das? Oder möchte ich wirklich den schicken Gartenteich vielleicht noch mit einem, kommen wir auch gleich noch zu, sicherlich Fische, ja oder nein? Oder möchte ich dann noch irgendwelche bunten Keulkarpfen drin schwimmen lassen oder so? Da muss man halt gucken, wie ich es ausschmücken möchte.
Würden denn noch einmal kurz bei den Pflanzen nach, würden denn da wirklich von alleine richtige Wasserpflanzen überhaupt kommen? Denn ich habe ja in dem Garten ursprünglich sowas nicht da. Also es kann sich ja nichts versamen oder ausbreiten.
Ja, das ist manchmal ganz erstaunlich. Also ich merke schon, du hast da Lust zu. Also ich würde das mal ausprobieren.
Und ja, das ist fragwürdig, weil also sonst kommt ja im Garten irgendwo was aus der Erde und es fliegen ja Samen rum, aber bei einer Wasserpflanze stelle ich mir das schwierig vor.
Ja, das ist natürlich schwieriger, weil dieses Netz von Gewässern in der Stadt oder auf dem Land nicht ja, so groß klar, ist. Das heißt, so eine ganz normale, ich sag mal, Unkräuter, Wildkräuter, die tauchen plötzlich auf, ohne dass du sie gerufen hast. Und bei den Wasserpflanzen wird es schon schwieriger. Die kommen nicht so schnell von A nach B, aber sie kommen auch von A nach B, ganz erstaunlicherweise. Eine Seerose wird es so schnell nicht geben, weil da müsste man, die samt sich nicht aus, da müsstest du dann wirklich so ein Rhizom irgendwie haben und den einsetzen. Aber so, da kommen schon Pflanzen, die mit Wassernähe ganz gut klarkommen. Wahrscheinlich sind es dann Binsen oder ein paar Kräuter, die einfach auch feucht stehen können. Wie gesagt, es wird jetzt nicht diese bunte Vielfalt sein.
Okay.
Aber es wird irgendwann kommen. Also ich kenne verschiedene Fälle, wo auch, ich sag mal, auf dem platten Land, wo Gräben ausgehoben werden, wo auch keiner was einpflanzt. Und nach 3 Jahren hast du da plötzlich diese klassische Graben- oder Bachvegetation, wo auch immer die dann herkommt. Also es wäre ganz spannend, aber ich glaube, den meisten, wenn wir von Gartenteich reden, von Wasserfläche im Garten, ist es schon so dieser Drang mit tollen Stauden, mit tollen Geschichten. Die Seerose ist, glaube ich, so eine Pflanze, die immer irgendwie dazugehört. Und da gibt es auch spezielle Sorten, die keine große Wassertiefe brauchen. Also wenn man nur einen flachen Teich hat, der vielleicht nur 40, 50, 60 Zentimeter an der tiefsten Stelle ist, gibt es auch dafür Seerosen. Was in der freien Natur es so nicht gibt, da brauchst du große Teiche. Also man sagt, so 2 Meter muss man schon haben, damit eine Seerose vernünftig wachsen kann.
Ist es denn generell so, dass ein Teich eigentlich eher aufwendig ist? Also brauche ich schon Zeit, um so einen Teich dann auch in Schuss zu halten und zu pflegen?
Na gut, dass du es ansprichst, weil das immer so ein Thema ist. Viele sagen, oh, dieses ewige Rasenmähen und dieses Staudenbeete sauber halten. So ein Teich, da hebe ich mal was aus, dann ist eine Wasserfläche, um die muss ich mich nicht kümmern. Das stimmt so nicht. Also auch wenn es vermeintlich nur eine Wasserfläche ist, um die man sich nicht kümmern muss, also der Teich ist so ungefähr das aufwendigste Gartenelement, was man haben kann. Also eine Rasenfläche, da schrubbst du halt rüber mit dem Rasenmäher, mehr oder weniger häufig und fertig ist es. Aber einen Teich zu haben, das ist schon eine Herausforderung. Gerade in den ersten Jahren, auch wenn wir den Standort gut ausgesucht haben, man weiß nie, wie sich das verhält. Was ist mit dem pH-Wert, was ist mit der Wasserqualität, die ich an Leitungswasser oder Brunnenwasser dort reingebe. Wie verhalten sich die Pflanzen in den ersten Jahren? Anfangs, so viel du sagst, ist da wenig. Also hast du ein paar Sachen gepflanzt vielleicht oder lässt was von alleine kommen. Irgendwann durch dieses ständige Wasserangebot explodieren Pflanzen ja regelrecht in diesem kleinen Teich. Und dann musst du nach wenigen Jahren schon wieder aufräumen. Das heißt, du musst was rausreißen, du musst was korrigieren, du musst vielleicht auch immer dafür sorgen, dass eben das Wasser nicht aus dem Teich gesaugt wird, rausgezogen wird. Also es ist schon eine aufwendige Geschichte. Es sieht zwar immer so willkürlich und sehr natürlich aus, aber es ist schon, einen Gartenteich zu haben oder eine Wasserfläche, wie auch immer, groß, klein, ist schon herausfordernd. Also es ist bestimmt nicht pflegeleicht.
Es sei denn, du lässt es zu so einem Biotop werden.
Weil genau. Dann würdest du ja. Dann ist es relativ einfach.
Ja,
genau. Das ist so, als würde ich meinen Rasen nicht mähen und sage einfach so, die gebe ich jetzt her. Und dann ist der Rasen länger, dann kommen die ersten Erlen und Birken oder was auch immer und irgendwann holt die Natur sich das zurück und das würde auch mit diesem Gartenteich so passieren.
Würde er dann als Teichfläche bleiben oder würde er letztendlich auch so zuwuchern und wachsen, dass ich dann keinen Teich hätte?
Das hängt von der Größe ab. Also diese aus dem Baumarkt, diese Gefäße, ich denke mal, die wären relativ schnell zugewachsen. Aber wenn ich wirklich einen großen Teich habe, also ich habe mit meiner Landschaftsgärtnertätigkeit, haben wir auch große Teiche angelegt von 8 auf 15 Meter, also wo man hätte drin schwimmen können, fast, also richtig große Angelegenheiten. Da würde natürlich auch später immer eine Wasserfläche bleiben, weil würde in der Mitte so schnell nicht verlanden. Aber so kleine aus dem Baumarkt, diese kleinen Wannen, die sind relativ schnell zugewachsen, ja. Da bleibt nicht viel übrig. Aber es bleibt halt immer diese Feuchtigkeit. Und gerade bei diesen trockenen Sommern, die wir häufig haben, sehen wir auch, dass Insekten, Amphibien, Vögel immer dieses feuchte Biotop immer aufsuchen und sagen so, da kann ich nachts, da kann der Igel mal was rausschleckern und dann kommen die Vögel dorthin und die Vögel finden da auch Nahrungsangebot, weil wo Wasser ist, sind viele Insekten und das ist immer schon so eine kleine Oase im Garten.
Was muss ich denn tatsächlich regelmäßig kontrollieren, wenn ich jetzt einen Teich angelegt habe? Also natürlich, dass er in etwa so wächst, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber auf welche Werte oder auf welche Dinge muss ich genau achten?
Also der Wasserstand ist immer ganz wichtig. Es sollte gerade beim Folienteich, wenn ich mich für eine Folie entschieden habe, sollte ich immer darauf achten, dass die Folie kein direktes Sonnenlicht bekommt. Also wenn der Teich absackt und die Sonne kann direkt auf die Folie scheinen, dann würde das UV-Licht irgendwann diese Folie porös machen und dann wäre sie halt gerissen oder würde Löcher bekommen und dann läuft das Wasser natürlich, sickert es irgendwo raus. Also ich muss immer schauen, dass ich da die Folie bedeckt habe. Das ist so das Wichtigste. Entweder mit Wasser oder ich habe eben Wasserpflanzen oder Steine oder Wurzelreste oder Holzreste, also sollte immer kaschiert sein. Erstens sieht es natürlich natürlicher aus. Also wenn ich nur so eine Folie habe, dann sieht es aus wie ein Swimmingpool, sage ich mal so. Und ich will das ja möglichst natürlich haben. Das heißt, diese Folie oder diese vorgefertigte Wanne, dieses schwarze Material sollte möglichst nicht zu sehen sein. Und das hängt ja häufig vom Wasserstand ab. Das ist schon mal das Erste. Und mit der Algenbildung ist es halt immer so ein Problem. Also wenn ich hohe Temperaturen habe, also je geringer die Wassermenge ist, desto höher werden die Temperaturen. Hohe Temperaturen begünstigen meistens Algenwachstum und da muss man sich so ein bisschen eingrooven. Aber da gibt es auch nicht so eine Richtlinie, dass man sagt, man muss immer das und das tun und dann habe ich keine Algen. Also Algenbildung bedeutet ja immer eigentlich ein Nahrungsüberangebot, also ein Nährstoffüberangebot. Und wenn ich zu wenig Pflanzen in meinem Teich oder an meinem Teich gepflanzt habe, dann können die Pflanzen, sind nicht genug Pflanzen da, um das zu verarbeiten und dann gibt es oft Algenbildung. Und auch oft, wenn ich Fische im Teich habe zum Beispiel und die auch irgendwas ausscheiden, habe ich wieder zusätzlich ein Nahrungsangebot, also einen Stickstoffüberschuss sozusagen, Düngeüberschuss im Teich. Und deshalb Fische, um auf das Thema mal kurz zu kommen, Fische oder überhaupt Tiere im Teich, das muss man sich auch gut überlegen. Das sollte man eigentlich erst ab einer gewissen Größe machen. Ich habe schon Teiche gesehen, die sind nicht größer als eine Badewanne und dann schwimmen da so 4 Goldfische rum und erstmal fressen die natürlich auch von den Pflanzen, hinterlassen wieder irgendwas und dann ist der Teich schnell umgekippt. Also dann ist es schwierig.
Regelmäßige Pflege heißt unter anderem dann auch Algenvernichtung?
Algen rausfischen, also Algen vermehren sich ja dann oft sehr stark in verschiedene auch, Algen.
Wenn ich jetzt mit Chemie dazu Werke gehe, ist es ja nun wiederum für die Tierwelt nicht so richtig sinnvoll.
Nee, das ist keine Alternative. Also es gibt, also bei richtig großen Teichen, und wenn Leute sagen, ich habe den Teich nicht nur als Biotop, sondern ich möchte auch zum Beispiel Koi-Karpfen halten, also vielleicht nochmal ein neues Thema, das ist ja sehr komplex, aber dann kommt man meistens ohne Filteranlagen auch nicht aus. Also was wir jetzt besprochen haben, ist ja mehr oder weniger Biotop, eine kleine Wasserstelle irgendwie, damit es ein schönes Gefühl gibt und wir der Natur vielleicht ein bisschen was zurückgeben von dem, was wir alles schon genommen haben. Das ist das eine. Wenn ich das wirklich so etwas größer anlege oder vielleicht in den Bereich der Schwimmteiche dann irgendwie komme, dann gibt es meistens auch Filteranlagen. Das heißt, das Wasser wird umgewälzt, es werden Stoffe herausgefiltert. Gerade bei zu vielen Tieren da drin, zu vielen Fischen, muss man dann immer filtern. Und dann wird es natürlich aufwendig. Dann wird auch der Pflegeaufwand natürlich groß. Wenn ich da, ich sag mal, wie bei einem Schwimmbad nebenher noch so eine Filteranlage laufen lasse, die ich sauber machen muss, die ich kontrollieren muss, die ich warten muss, vielleicht sogar mit irgendwelchen Mittelchen da zu Werke gehen muss, die Fische auch füttern muss. Und dann ist es wie Aquarium dann so ein bisschen. Dann wird es immer aufwendiger. Also bin ich da auch nicht so ein großer Freund von für mich, aber das ist nur für mich persönlich so. Ich finde immer so dieses Biotop, Wasser, Teich, wie auch immer, das finde ich ganz spannend und ganz schön. Und wenn man nachher zum Sklaven seines Teiches wird, weil man ständig rumregulieren muss und hier was gegen und hier was für und pH-Wert verändern muss, wie gesagt, dann ist man so ein Bademeister irgendwann und ist da stark beschäftigt. Und ich glaube, das ist nicht das, was sich die meisten wünschen.
Also haken wir noch mal ganz kurz bei Fischen ein. Fische brauchen eine gewisse Größe und eben auch eine gewisse Pflege. Das heißt, dass der kleine Biotopteich, den ich so im Baumarkt machen kann, da kann ich es eigentlich nicht vergessen. Da muss ich schon bei irgendwie, sagen wir mal, 2x ein Meter sein.
Oder? Dann ist ab einer gewissen Größe, macht es dann irgendwie Sinn. Und dann ist es auch so, die Fische werden auch größer. Also wenn ich mir kleine Fische einsetze, dann ist das Verhältnis zwischen, ich sag mal, Fischmasse und Kubikmeter Wasser passt vielleicht noch. Dann werden diese Fische größer. Dann passt es irgendwann nicht mehr. Dann muss ich wieder, dann vermehren sich vielleicht auch noch. Dann muss ich wieder irgendwie regeln. dann ist es auch so, dass ja eigentlich auch vielleicht Amphibien, also Frösche und Kröten anziehen wollen, durch unseren Teich, den wir anlegen, das ist vielleicht auch so ein Bedürfnis, dass man sagt, Mensch, dann kann da mal ein Frosch oder eine Kröte, können die da ihren Laich ablegen. Wenn dann natürlich Fische im Teich sind, die auch Laich fressen von Fröschen, dann ist das natürlich auch wieder kontraproduktiv. Also man muss da seine Schiene finden. Also es gibt viele, viele Dinge und wir lösen es heute auch nicht komplett auf, aber dass man sich einfach Gedanken macht, wenn ich mir einen Teich anlege, gehören ein paar Sachen dazu. Je nachdem, wie aufwendig ich das machen möchte, will ich Fische, will ich keine, will ich jetzt dieses Idealbild von einem Teich mit blühenden Seerosen und mit den tollsten Stauden ringsherum, oder bin ich eher so der Biotop-Typ? Da muss man erstmal sich vielleicht mal, ja, abends auf der Terrasse sich mal ein paar Stunden Gedanken machen, was so das Richtige wäre. Und wenn man sagt, ist mir zu komplex, ich komme auch ohne Teich aus, ist das auch völlig in Ordnung.
Bei uns früher im Garten kam immer der Reiher. Weil wenn neue Fische nachgelegt waren,
hat er sich bedient.
Waren genau. Sie schnell wieder weg. Ja, genau. Das muss man nämlich auch bedenken.
Also muss man auch bedenken. Ich habe auch gerade hier aus der Stadt Hamburg, gibt es oft Berichte vom Eisvogel. Das ist ja eigentlich ein kleiner, schillernder, toller Vogel, ja. Aber an der Alster und so, also gerade im Oberlauf der Alster, da brütet er auch, ist ja auch heimisch. Und der kommt natürlich dann auch in die Gärten, in die kleinen Gartenteiche, weil er da natürlich relativ gut an die kleinen Fische kommt. Also da muss er nicht so kompliziert ansitzen und warten, sondern dann setzt er sich da irgendwo hin und holt dann halt die kleinen Fischchen da raus. Also gut, der Eisvogel ist ein schützenswerter Vogel und wenn man da seinen Beitrag leisten kann, aber ich glaube, das ist nicht der Anspruch. Also wir wollen ja nicht ständig Fische irgendwo kaufen und einlassen, um den Eisvogel zu füttern. Aber es sind halt alles so Dinge, die man beachten sollte und ja, die... Dann sehe ich manchmal auch Gartenteiche, das gefällt mir gar nicht, die dann eben mit Netzen abgedeckt werden, damit der Reiher da eben nicht reinkommt oder so. Also ja, also ich finde, je natürlicher, je besser. Und wo wir schon bei anderen Lebewesen sind, also mit Menschen, kleinen Kindern, ist ja auch immer so ein Thema, wo man sagt, Mensch, ein Teich und Kinder und gefährlich. Und ja, da muss auch eben jeder seine Schiene finden. Ob man den vielleicht so anlegt, dass man sagt, der hat so eine flache Uferzone und der ist so klein, selbst wenn da jetzt ein kleineres Kind irgendwie mal reintappst, dann ist die Chance des Ertrinkens so gering, weil das mehr oder weniger eine größere Pfütze ist, wo man auch wieder rauskommt, habe ich natürlich so einen Folienteich, der relativ harte Kanten hat, weil ich möchte, dass da eine große Tiefe schnell entsteht, damit ich mal eine tolle Seerose reinpflanzen kann. Solche Teiche sind natürlich dann gefährlicher als die, die so ganz sanft irgendwie reingehen.
Ist es... Es geht ja wahrscheinlich, also rein finanziell, auch von bis bei so einem Gartenteich. Da kann man sich ja vermutlich, sind der Fantasie da keine Grenzen gesetzt. Gibt es irgendwie so einen Wert, wo du sagst, das muss ich mindestens ausgeben für meine kleine Wasserstelle?
Also wir haben ja bis jetzt nur von Teichen gesprochen, also was wir direkt in die Erde einlegen. Die kleine Schwester oder kleine Bruder wäre ja quasi so ein halbes Whiskyfass oder Weinfass, was ich mir einfach auf die Terrasse stelle, da ein paar Pflanzen reinstecke, ein paar Steine, ein bisschen dekoriere, vielleicht sogar mit so einer kleinen Pumpe Wasser so ein bisschen durchlaufen lasse, damit es ein bisschen vor sich hin plätschert und das ein schönes Urlaubsgefühl gibt. Also sowas Kleines, also so ein halbes Whiskyfass oder Weinfass, was auch immer. Das ist, denke ich mal, wenn man da eine kleine Pumpe hat und ein paar Pflanzen, dann ist man vielleicht bei 150 Euro und man hat Wasser im Garten. So, ne? Also das ist natürlich noch keine Stelle, wo jetzt, weil es ja auch erhöht ist, wo jetzt Frösche irgendwie ableichen oder sowas, aber das wäre so eine Mini-Wasserfläche. Und man kann natürlich also so viel ausgeben wie für einen Kleinwagen oder Mittelklassewagen, aber ich denke mal so ein, über das, was wir jetzt gesprochen haben, so eine Wanne aus dem Baumarkt, plus die Utensilien, die ich noch brauche, plus Pumpe, plus Pflanzen, plus ein bisschen Unterbau. Ich brauche also Kies, um das vernünftig einsetzen zu können, um es waagerecht hinzubekommen und so ein paar kleine Utensilien, würde ich mal sagen, so im unteren Bereich so 300, 400, 500 Euro. Und man kann natürlich Tausende dafür ausgeben. Und wenn wir dann in den Bereich von Koi-Karpfen sind und von Fütterung und Filteranlagen und so, also dann geht es natürlich wirklich in die Tausende, Zehntausende. Ob wir das wollen, weiß ich jetzt nicht.
Du sprachst gerade von dem Fass an der Terrasse. Mir ist gerade aufgefallen, in unserem Regenfass, ich hatte doch das Gefühl, dass da so einige Mückenlarven sich sehr schön vermehrt haben. Ich habe hektisch versucht, es auszuschütten oder beziehungsweise gleich auf die Blumen zu verteilen. Das wäre jetzt auch mein Gedanke bei dem kleinen Fass an der Terrasse. Hole ich mir nicht unnötig viele gerade Mücken?
Ja, Was soll ich sagen? Ja, es ist so. Okay, also immer wenn ich Wasser ist immer das, wie gesagt, Quell des Lebens. Also wo Wasser ist, wo Flüssigkeit ist, siedeln sich alle Tiere an. Also ob das jetzt in Afrika an den Savannen oder in den letzten Tümpeln, die dann sind, da kommen dann alle Tiere dazu und versuchen sich vom letzten Wasserloch noch zu ernähren. Und so ist es natürlich auch, das fängt bei der Regentonne an, jeder hat es schon beobachtet. Oder selbst wenn wir eine Gießkanne mit Wasser irgendwo hinstellen und es regnet jetzt 4-5 Tage und wir brauchen die gar nicht, dann sind da schon diese Zuckmückenlarven, sagt man dazu, die dann so vor sich hin zucken. In Massen, innerhalb von wenigen Tagen. Also da legen dann Mücken Eier ab und dann entwickeln die sich extrem schnell. Gerade wenn das ein erwärmtes Becken ist, dann geht es natürlich noch schneller. Und dann sind die da halt, ja, das stimmt. Also ja, ich würde es aber trotzdem, also ich würde das Risiko eingehen, weil ich denke, wenn wir Mücken haben, haben wir auch wieder Tiere, die sich davon ernähren. Also da haben wir wieder größere Insekten, die diese kleinen Mücken fressen, oder wir haben Singvögel, die wiederum dann diese kleinen Mückenlarven fressen und so weiter. Also ich glaube, je natürlicher, je besser, und dann muss man das halt auch mit in Kauf nehmen. Das ist genauso, wenn du deinen Rasen nicht mähst, dann hast du da auch vielleicht Wildkräuter drin, die du eigentlich nicht haben wolltest, und das gehört dann eben mit dazu. Also ich würde es in Kauf nehmen.
Denken wir mal jetzt ganz groß. Es gibt ja auch Schwimmteiche, das ist ja auch, wenn man den Platz hat, eine feine Sache. Wie kann man so etwas anlegen? Was muss man da beachten, wenn man selber drin schwimmen möchte in seiner Wasserstelle?
Also ich glaube, man muss sich da beraten lassen, und das macht man nicht mal eben so am Nachmittag. Also das ist wirklich ein großes Angehen. Es ist dann ja nicht nur ein Teich, sondern es ist ja auch mit menschlicher Nutzung. Das heißt, ich muss quasi zweierlei haben. Ich muss quasi eine natürliche Seite haben, wo die Natur auch das Wasser filtern kann. Und ich muss irgendwie eine Einstiegsmöglichkeit haben, wo ich als Mensch einigermaßen sauber dort reinkomme. Und das ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt ein paar Betriebe auch in Norddeutschland hier um Hamburg herum, die sich darauf spezialisiert haben, auf Schwimmteiche, und das auch sehr erfolgreich machen. Und ich glaube, das ist nichts, was wir mal ebenso selber können. Also viele versuchen das dann, legen sich da einen großen Folienteich an, und dann gibt's eben Probleme, dann kommst du schon nicht rein in den Teich, da geht's schon los, ne? Also du kannst ja dann über die glitschige Folie, dann rutschst du da unkontrolliert rein, dann machst du wieder den Boden offen. Also das heißt, den Teichboden, der sich irgendwann gebildet hat, dieses Biotop, das wird aufgewühlt und so weiter. Also das ist nichts, was man mal ebenso macht. Also wer den Gedanken wirklich mit sich rumträgt und sagt, ich hätte ganz gerne irgendwann so einen Schwimmteich, muss erstmal im fünfstelligen Bereich Geld mal zur Seite legen oder davon ausgehen, dass es das kostet. Und dann würde ich immer einen Profi dazu ziehen. Das macht man nicht mal eben so. Also es ist eine tolle Sache, wenn ich mir das vorstelle. Ich bin auf meiner Terrasse und gehe da auf den Steg und kann dann da wirklich einfach ins Wasser plumpsen und meine Runden drehen. Und die Natur ist trotzdem noch mit dabei. Ich habe trotzdem noch natürliche Pflanzen. Ich habe vielleicht trotzdem noch Kröten und Frösche in meinem Teich und vielleicht sogar noch Fische und all solche Sachen. Also es ist schon eine tolle Vorstellung irgendwie. Das ist wie Urlaub in Schweden, sage ich mal. Das ist irgendwie toll. Aber wie gesagt, das macht man nicht mal eben so aus dem Handgelenk. Das ist schon eine Sache, die gut überlegt sein muss. Da muss man schauen, wie ist mit Filteranlagen, wie viel Kubikmeter habe ich da tatsächlich drin. Der Standort total wichtig, dass ich das nicht in die pralle Sonne stelle, sondern irgendwo auf meinem Grundstück platziere. Und wir reden dann auch schnell mal von 60, 70, 100 Quadratmetern, die da beeinflusst werden. Das muss nicht heißen, dass wir 100 Quadratmeter Wasserfläche haben, aber es geht ja mit dem Randbereich, mit dem Aufbau, mit dem vielleicht in Waage bringen auf dem Grundstück. Das ist dann ja alles viel komplexer und viel größer und komplizierter. Also ich würde sagen, wer das wirklich ernsthaft möchte, ich würde es nicht in eigener Hand irgendwie angehen. Das ist im Grunde nicht zu schaffen und wahrscheinlich auch schon zum Scheitern verurteilt, weil man da nicht fachkundig genug ist. Da muss der Profi ran.
Ja, und wenn es dann scheitert, hat man
Geld versenkt
und ein Loch im Garten.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Ich würde gerne noch einmal auf dieses Thema Gefahren und Kinder eingehen. Das haben wir eben nur so am Rande berührt, weil ich finde, das ist schon elementar bei diesem Gartenteich-Thema, denn selbst, also die Kleinen ertrinken ja selbst in der Pfütze, so habe ich es gelernt.
Ja.
Wie würdest du das sichern, oder ab welchem Alter würdest du erst sagen, Mensch, wenn ihr sicher seid, eure Kinder können so weit schwimmen oder wieder hochkommen, macht das erst dann, oder kann man einen Teich überhaupt sichern? Da war ich nämlich bisher immer recht skeptisch, ob man das wirklich zuverlässig machen kann.
Genau, eine Garantie gibt's natürlich nicht. Ich kann jetzt toll was daher schnacken. Also wie du sagst, man kann auch in der Pfütze ertrinken. Das ist tatsächlich so. Das kann nicht nur Kindern passieren, sondern auch Erwachsenen. Du fällst irgendwie unglücklich hin und hast eine leichte Kopfverletzung und dein Mund und Nase sind im Wasser. Dann kann das zu Ende gehen. Das ist natürlich klar. Ich würde jetzt ich würde keinen Teich anlegen, wenn ich da Krabbelkinder noch auf dem Grundstück habe. Man kann natürlich den Teich anlegen, wie man ihn immer anlegen würde, egal ob da Kinder sind oder große oder kleine. Und man kann dann ja einen Zaun mit einem gewissen Abstand drumherum aufstellen. Also ob das jetzt so ein Stakettzaun ist oder ob man das aus Kunststoffteilen macht. Einfach so, dass da keiner rankommt, solange die Gefahr da ist. Und dann denke ich mal, wie bei vielen anderen Dingen auch, also der Straßenverkehr ist gefährlich und alles Mögliche ist gefährlich. Man muss halt drüber sprechen und Menschen da ranführen, ob jung oder alt, an Gefahrenpotenzial gibt es immer auch im Garten, ob das nun Werkzeuge sind oder was auch immer, darüber reden und schauen und dabei bleiben. Und das ist, glaube ich, immer total wichtig. Und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, ja, also erstens mein Teich birgt nicht besonders viele Gefahren, weil eben viel Flachzone, weil vielleicht auch so viel bei Natürlichkeit, also wenn du deinen Teich, deine Wasserfläche in Ruhe lässt, werden sich auch Brennnessel dort ansiedeln. Sag ich mal, wenn der Teich, sag ich mal, so zugewachsen ist, dass kein Mensch da Interesse hat, auch nur da ranzugehen oder reinzugehen. Also ein Teich muss jetzt nicht nur Brennnessel sein, also nicht falsch verstehen, aber wenn man das Gefühl hat, es ist so viel Vegetation drumherum, dass das Bedürfnis, da reinzugehen, gar nicht da ist, da kämpft sich keiner durch. Und ja, man sollte sowieso Kleinstkinder und Kleinkinder nicht unbeaufsichtigt irgendwie im Garten rumlaufen lassen. Also wie gesagt, es kann ein offenes Gartentor sein, was zur Straße führt. Es können andere Gefahren dort lauern. Also das muss man sowieso immer machen. Und wie gesagt, wer da unsicher ist, man kann so einen Teich großräumig, sage ich mal, abzäunen und den vielleicht so einen flexiblen Zaun aufbauen, dass man sagen kann, Mensch, wenn die Kinder 3, 4, 5, 6 Jahre alt sind, dann kann ich es auch wieder abbauen, weil ich mir sicher bin, dass das vernünftig funktioniert. Aber wie gesagt, eine Garantie gibt es nie.
Nee, das ist klar. Aber das fand ich, das sollte man zumindest nochmal irgendwie
genau
mit angesprochen
haben. Aber es gibt jetzt nicht so diese, dass man sagt, das ist jetzt ein kindersicherer Teich. Sowas wird es nicht geben. Das, genau, das kann auch uns als Erwachsenen passieren. Also es gibt ja die dollsten Geschichten. Da geht jemand an seinen Teich und will da vielleicht ein bisschen Laub abfischen und rutscht aus und fällt unglücklich auf den Stein. Und dann kann auch einem Erwachsenen, jungen Menschen oder sportlichen Menschen da was passieren. Also passieren kann überall immer was. Aber es ist, glaube ich, auch kein Grund, jetzt alle Gefahrenquellen rauszunehmen aus dem Garten. Da müssten wir alle Autos aus dem Straßenverkehr verbannen und alles Mögliche. Das wird auch nicht funktionieren. Aber trotzdem immer aufmerksam und, wie gesagt, gut überlegen, was mache ich da? Wo lege ich das an? Will ich das überhaupt? Habe ich vielleicht noch keine Kinder und habe Kinderwunsch, dann würde ich vielleicht sagen, Mensch, dann lass doch erstmal die Kinder 3, 4, 5 Jahre alt sein und dann lege ich vielleicht mit denen gemeinsam den Teich an, dass man gleich vom ersten Tag an weiß, das passiert mit hier, so sieht das aus, mit einbinden und so. Das wäre vielleicht die richtige Strategie.
Ja, das können wir doch als Schlusswort stehen lassen, lieber Matthias. Genau, mit der perfekten Strategie.
Kleiner Einstieg, ne? Es gibt natürlich noch viele, viele Themen, die sich um den Teich ranken aber so als Einstieg. Und ich finde es immer wichtig, sich wirklich was zu überlegen vorher, nicht einfach aus der Laune heraus am Samstagmorgen irgendwo losfahren und Materialien einkaufen und loslegen, sondern das ist, wie viele Dinge, muss das halt gut überlegt sein und kann man mal die eine oder andere Minute oder Stunde zubringen, einfach sich über einen Teich Gedanken zu machen.
Und wenn man Gartenfragen hat, einmal zum Kiekeberg gehen, Matthias Schuh suchen und die Frage stellen.
Zum Beispiel, ja, zum Beispiel.
Alles klar, danke sehr.
Sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.